Herzlich willkommen bei Technikquatsch. Mittlerweile sind wir bei Folge 3 angekommen und wir begrüßen alle neu dazugekommenen, alle, die seitdem, vielleicht alle beide, wer weiß wie viel zuhören, dabei sind. Nochmal zu mir, ich bin der Mo.
Und ich bin der Mike.
Und vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Heute geht es wie jedes Mal darum, einfach ein paar interessante News, die wir persönlich interessant finden, einfach mal abzufeiern. Möchtest du heute starten?
Klar, gerne. Dann, weil ich ja sonst immer so viel AMD-Sachen habe, habe ich mir heute mal Intel rausgesucht. Damit es nicht heißt, ich bin befangen, auch wenn ich, egal. also Intel bringt oder hat jetzt offiziell vorgestellt ihr Line-up der Desktop 10. Generation der i-Reihe. Es wird langsam komisch. Also das ist der Intel Comet Lake S und das soll alles dann Ende Mai schon rauskommen. Ja, also im Endeffekt bleibt alles beim Gleichen. Das ist nämlich das Problem momentan bei Intel. Sie sind ja immer noch auf ihren 14 Nanometern. Den 10 Nanometer Prozess, den versuchen sie schon seit Jahren richtig in Gang zu kriegen. Bisher gibt es die Prozessoren dann nur für den Laptop, aber also haben wir wieder mal, blöd gesagt, eine Neuauflage der alten letzten drei Generationen. Naja, aber das Schöne ist, sie haben tatsächlich den Preis nach unten angepasst. Also AMD wirkt auch bei Intel. Und das ist, muss man einfach aus Kundensicht einfach mal sagen, wenn einer aus diversen Gründen einfach Intel bevorzugt oder eher Anwendungen hat, bei denen die Vorteile haben durch bestimmte Befehle, dann ist das ja auch was Schönes. Also das Top-Modell ist jetzt der Core i9-10900K und der 10900KF. Das sind jeweils 10 Kerne mit 20 Threads und 3,7 GHz Basistakt und 5,1 GHz Turbo Boost und 2.0 Turbo Boost. 3.0 ist 5.2 GHz. Dann haben sie noch ihren Thermal Velocity Boost. Das heißt, wenn die CPU unter 70 Grad ist, dann geht's noch mal ein bisschen höher. Also ist alles ein bisschen durcheinander. Die Top-Dinger sind bei 125 Watt TDP, was halt auch wieder so ein, da komme ich nachher noch ein bisschen drauf. Aber auf jeden Fall der Preis des 10900K ist für die Großhändler bei $488 vor Steuern. Und das ist im Vergleich zu dem Vorgänger, dem direkten, wo habe ich's hier? Ganz professionell alles vorbereitet. Auf jeden Fall eine deutliche Preissenkung.
Vielleicht mal direkt. Erste Frage, wird wahrscheinlich wieder einen neuen Sockel geben, so wie ich hinterherkenne.
Tatsächlich, ja. Ja, genau. Das wäre das nächste. Also das Topmodell, wie gesagt, bei 10 Kernen. Danach geht es runter im i7 mit 8 Kernen. i5 sind wir dann bei durchgehend 6 Kerne und dann halt mit der Abstufung unterwegs. Aber genau, der Punkt. Es kommt ein neuer Sockel und zwar, bisher war es ja der 1151
V2.
Wollte ich gerade sagen, denn das ist ja das aller. Also verwirrender geht's ja nicht, oder?
Ja, das ist völliger Banane.
Du hast ein Mainboard mit dem Sockel und denkst dir, ja, da kann ich jetzt upgraden. Und dann nein, das ist die alte Version. Wir brauchen die neue. Ja, bitte, das ist.
Ich würde gerne wissen, wie viele Leute ihre Prozessoren zum Teufel geschickt haben oder Boards oder was auch immer, weil sie einfach es nicht raufbekommen haben, aber gedachten, das passt, weil...
Es steht ja auch normal nicht dabei. Ja. Also zum Glück bei Geizhals oder so steht's dabei. Aber so habe ich das nirgendwo gelesen immer. Das ist furchtbar. Oh. Es gibt einen neuen Sockel und zwar den 1200.
Yay.
Also 49 Pins mehr. Ja. Jetzt könnte man fragen, wofür brauchen sie diese Pins? Haben natürlich Journalisten und Tech-YouTuber und so nachgefragt. Ja, das ist für zukünftige Features gedacht. Das Witzige nämlich daran ist, also AMD hat ja mit dem Ryzen 3000 und den entsprechenden X570 Boards PCI Express 4.0 eingeführt.
Ja.
Intel macht es nicht. Also der neue, die 10. Generation jetzt, die jetzt dann im Mai rauskommt, hat immer noch keine Unterstützung für PCI Express 4. Der Sockel scheint aber schon, also sie sagen es nicht explizit, aber der Sockel ist wohl schon darauf vorbereitet.
Ja. Das klingt wie, wir sind nicht fertig geworden.
Ja, also das Problem ist, ich glaube, das liegt immer noch daran, dass halt, ich glaube, die letzten, also 8000 und 9000 und jetzt 10.000 quasi, dass das im Kern relativ ähnliche Prozessoren sind. Also im Endeffekt nur die Anzahl der Kerne ein bisschen hochgeschraubt und den Takt wieder versucht hochzudrehen.
Das übliche Spiel halt.
Ja, und ansonsten, das ist nämlich das Witzige ist, dass die Boardhersteller teilweise schon mit PCI Express 4.0 ready oder so werben.
Ja.
Also die Boards dürften es wohl können.
Also an alle Zuhörer, sobald auf irgendeiner Mainboard-Verpackung ready dran steht, bitte vorher informieren. Das gibt's sehr, sehr häufig. Dann steht da so und so ready oder keine Ahnung, USB 3.0 ready damals noch und das war auch eine schöne Zeit und teilweise war das einfach dann erst mit dem BIOS-Update dann überhaupt nutzbar, wenn überhaupt.
Ja, genau. Also wenn's nur ein BIOS-Update erfordert, ist es ja alles kein Stress. Das ist ja doch okay. Das sagt mir ja nichts. Aber ja, das ist immer so ein, also gut, bei AMD war es wieder andersrum damals. Da war es nämlich so, dass die älteren Boards, die X470 und so, dass da manche Hersteller erst PCI Express 4 aktiviert hatten und AMD dann gesagt hat, Moment, so nicht. Ich glaube, das war halt einfach, die hatten, weil PCI Express 4 Verbindungen brauchen wohl also da müssen die mit der Herstellung, mit den Layers von dem PCB wohl ein bisschen so sorgfältiger und mehr draufhauen, damit die Bahnen gut isoliert sind, damit es da keine Interferenzen gibt. Ich glaube einfach, dass AMD, gut, man kann sagen, die wollten vielleicht auch das neue Board oder den neuen Chipsatz an den Mann bringen. Aber es kann auch sein, dass, wenn es halt nicht optimal gemacht ist, weil es ursprünglich nicht darauf ausgelegt war, und es gibt dann Stress bei den Kunden, dass die dann sagen, ja, AMD ist scheiße. Das kann ich mir halt auch gut vorstellen.
Ja.
Aber hier halt, die Boardhersteller wollen gerne dürfen aber nicht.
Ja gut.
Aber naja.
Viele Boardhersteller sind ja auch Grafikkartenhersteller.
Das ist ja klar.
Ein Absatzargument hier, PCI Express 4 und auf geht's und tralala, das gleiche Unternehmen in vielen Fällen.
Ja genau, also MSI, Gigabyte, Asus.
Ja. Jetzt mal die Frage, sind sie denn damit jetzt konkurrenzfähiger gegenüber AMD oder ist es weiterhin nur ein Hinterherlaufen?
Das muss man sehen, wenn also das Testembargo fällt bei Release, bei offiziellen.
Okay.
Also so auf dem Papier schaut's nicht ganz schlecht aus. Da haben sie hier jetzt auf der Computer Base zum Beispiel, hier steht direkt das Duell mit AMD und Intel. Da haben sie den AMD Ryzen 7 3700X und den Intel Core i7 10700F. Es wird immer schlimmer mit den Namen. Das sind beides halt 8 Kerne, 16 Threads. Der Ryzen hat etwas höheren oder deutlich höheren Basistakt, dafür niedrigeren Boosttakt. Ansonsten preislich sind sie gleich angesiedelt. Wie gesagt, bei Intel ist es noch Vorsteuern beziehungsweise die 1000 Stück Abnahmepreis für Großkunden. Dürfte sich, so um den Preis dann halt auch einpendeln. Ein bisschen über 300 wahrscheinlich Euro. Aber der Ryzen 700, der kostet jetzt 295 ungefähr und hat vorher auch über 300 gekostet. Also. Und der den du auch hast, den Ryzen 5 3600, haben es gegen den i5 1040 400F. F heißt, glaube ich, bei Intel keine interne Grafik. Dementsprechend wäre das halt wirklich die Entsprechung. Da sieht es genauso aus. Etwas geringerer Boost-Takt oder 700 MHz, tatsächlich sogar geringerer Basistakt, dafür minimal höherer Boost-Takt. Die offizielle Unterstützung beim Arbeitsspeicher, da ist der Ryzen mit 3200er DDR4 deutlich, also was halt offiziell unterstützt wird. Was man dann rausholen kann, ist wieder was anderes, das ist aber halt alles dann über Taktung. Und der i5, der ist bei 2666 MHz DDR4. Also das wäre dann, also wie gesagt, kannst du auch genauso hochziehen, aber ist halt nicht offiziell unterstützt. Und das wären halt so jetzt die direkten Konkurrenten jetzt. Das wird dann wahrscheinlich spannend bei den Tests.
Ja, aber klingt ja erstmal so vorweg, irgendwas mit F zu bezeichnen, also wie False oder Failure, Failure ist halt so mittelgut.
Ja.
Da haben sie nicht.
Ja, aber hier, das ganz schlimm ist halt mit dem Core i9 10900KF. Das K ist ja immer die quasi oberste Klasse bei Intel, ja. Die auch die einzigen sind, die immer übertaktbar sind, während jetzt bei AMD alle freigeschaltet sind. Und das F bedeutet eben keine interne Grafik. Das spart sich da im Einkaufspreis $16.
Ja. Also geht er eigentlich in eine andere Richtung. Wir sollten halt die Grafikeinheit benennen und wenn nicht, dann ist halt nichts dran, mein Gott.
Ja, mein Gott, das ist...
Aber interessant. Mal gucken, wo die Reise hingeht dann, ob sie dann... Heißt ja dann aber auch, dass sie, also wenn sie wirklich konkurrenzfähig sind, bei 14 mm schon für konkurrenzfähig sind, was halt dann nochmal sehr spannend wird, wenn sie endlich mal runterkommen.
Ja, also momentan bei diesen obersten Spitzenmodellen kann Intel eigentlich momentan nur durch den hohen Boost-Takt punkten. Also weil die halt mit über 5 GHz offiziell deutlich über den AMD-Pendants liegen. Da, wenn AMD, ja, mein Gott, das wird jetzt sich, das Problem ist halt, jeder, der jetzt einen 9000er Intel hat, der kann halt nicht aufrüsten. Der braucht dann wieder ein komplett neues Board und die Intel-Boards, also wenn du sozusagen Enthusiasten-Spieler bist, dann brauchst du natürlich ein K-CPU. Wenn du eine K-CPU hast zum Übertakten, dann brauchst du auch wieder ein Z-Board, also das Z490 wird das neue. Und die sind dann wieder sehr teuer. Und naja, wie es halt so läuft.
Klingt nach einer sehr spitzen Zielgruppe gerade.
Ja, ist schon, also 10 Kerne ist halt auch eigentlich immer noch, also kein Spiel kann es wirklich nutzen. Das ist, selbst 8 Kerne werden in der Regel noch nicht wirklich ausgenutzt. Das kann sich in 1-2 Jahren, wenn die Konsolen, die neuen, mal wirklich da sind und etabliert sind, also auch die Spiele dafür optimiert sind, da kann sich der schon noch ändern, aber das ist halt alles so Zukunftsmusik, das kannst du jetzt nicht sagen.
Ja. Außerdem in 1-2 Jahren ist auch der Prozessor dann wieder Käse.
Klar, und bei Intel weißt du halt nicht, ob dann immer noch der gleiche Sockel auch noch ist.
Ja. Soll ich mal wetten?
Das ist, theoretisch haben es dann schon wirklich mehr. Der 1151V2 hat der mit dem 8000er angefangen?
Oh, ich glaube.
Oder mit dem 8000er hat er angefangen. Das wären dann auch zwei gewesen.
Also mein Pentium, den ich damals hatte, war der letzte für den V1. Also einer der letzten.
Ja, doch, stimmt. Der 7000er war, glaube ich, der letzte beim ersten quasi.
Könnte tatsächlich sein. Ja, da hat man noch ein bisschen Zeit gehabt, aber selbst, wie gesagt, mit Intel fährst du, also mit AMD, AM4 bisher. Ich meine, auch da gab es ja ein paar Sachen, wo AM4 nicht gleich AM4.
Ja, das ist also der Ryzen, der geht erst ab B350 bzw. X370. Ja. Also da brauchtest du dann schon auch einen neuen Chipsatz.
Aber das ist ja trotzdem noch eine relativ lange Zeitspanne, wo die im Einsatz schon waren. Das geht ja schon.
Also der erste Ryzen, der ist jetzt vor 3 Jahren rausgekommen. Und der nächste jetzt, also die 4000er Reihe, beziehungsweise Zen 3, wird ja auch noch auf dem gleichen AM4. Also theoretisch, wenn man Glück hat und ein gutes Board von einem guten Hersteller hatte und das ein Update kriegt, theoretisch, also ja, sieht man dann erst, wenn es soweit ist, ob es ein Update gibt und ob das überhaupt, ja. Also theoretisch kann man den neuen dann auch da rein pflanzen. Und das sind dann schon 4 CPU-Generationen, weil der, wenn alles klappt, kommt ja der Zen 3 dieses Jahr, Ende des Jahres raus. Und dann ist das nächstes Jahr auch voll immer noch das aktuelle Sockel. Ich vermute, also AMD hat das ja schon öfter gemacht, dass sie dann so ein AM4 Plus oder so rausbringen.
Ja.
So eine Art Zwischending, wenn dann quasi Zen 4 kommt, dass die den auf den AM4 Plus setzen, der auch noch die alten kann, aber halt auch den neuen. Aber die anderen alten dann halt den neuen nicht.
Ja.
Das haben sie eben bei, ich glaube, AM Plus gab es, AM 2 Plus, AM 3 Plus. Also
ja,
es wäre jetzt nichts Ungewöhnliches.
Nee, das machen sie. Und das ist ja wirklich kundenfreundlicher, wenn man denn so will, wenn man dann wirklich aufrüstet. Ja, natürlich auch die Frage, viele Leute tatsächlich aufrüsten oder so lange spielen, bis es nicht mehr geht und dann einfach komplett alles neu kaufen, wie ich zum Beispiel.
Ja, das ist ja auch legitim. Also ich mache es oft so, dass ich mir ein mehr oder weniger mittel- bis untere Oberklasse Prozessor kaufe,
ja,
und dann am Lebensende des Sockels mir sozusagen High-End noch drauf pflanscht, um den dann ins Leben zu verlängern, sozusagen.
Ich glaube, ein 3600er komme ich jetzt echt nah, eine ganze Stange.
Ja, absolut.
Da brauche ich nicht so viel Angst, ja. Dann.
Irgendwas hatte ich noch bei dem. Genau. Das wollte ich noch anführen. Die haben ja so verschiedene Power Stages oder Boost Stages.
Ja.
Also zum Beispiel hier der im 10900K. Im normalen Betrieb ist der ausgelegt für 125 Watt. Also schon mal nicht wenig.
Mhm.
Dann gibt's so eine Art, das nennen sie PL1 und PL2. Und dieser Wert PL2, das ist so, was der für eine kurze Zeit an Strom ziehen darf, also für so ein kleines Fenster. Und das ist 250 Watt.
250 Watt.
Der darf für 56 Sekunden lang 250 Watt aus der Dose ziehen. Das ist schon mal, das musst du halt auch erstmal gekühlt kriegen.
Ja.
Vor allem, das ist ja nur die CPU. Nur dieses kleine Ding.
Ja,
der Rest kommt dann noch dazu.
Dann sollte man sich mal Tests durchlesen, Netzteile und ihre wahre Stärken.
Mhm.
Also echte Watt sein.
Das wird nämlich spannend. Auch hier bei Computerbase gibt es auch so, dass es eventuell bei diversen Boards dann auch für Übertakter möglich sein wird, dieses Tau, wie sie es nennen, diese 56 Sekunden komplett zu deaktivieren, sodass der halt dann voll freigeschaltet ist. Also da werden sich dann diese Extrem-Overclocker freuen, aber ja.
Also sind wir wieder in dem Bereich Wasserkühlung dann in dem Moment.
Ja, aber da brauchst du schon eine richtig ordentliche Wasserkühlung. Also so eine normale All-in-One wird dann auch nicht mehr viel bringen. Da brauchst dann schon wirklich so eine Custom.
Aber mit Kühlmittel arbeiten.
Mhm. Ja, aber das nur so mal, das wollte ich nochmal auch anführen, weil das hat mich dann, als ich das gelesen habe, auch schon ein bisschen stutzen lassen.
Ich überlege gerade jetzt mal so ein, sagen wir mal, ein Marken 500 Watt Netzteil hat dann aber auch Spaß.
Ja. Ich glaube, das da unter 600 würde ich dann nicht mehr gehen.
Nee. Und selbst das ist dann Grenze.
Ja. Weil, ich meine, wer sich einen 10900K kauft, der kann auch, kann sich auch auch wenn er jetzt nur noch ungefähr bei 500 Euro liegt, Der Vorgänger war ja, glaube ich, bei 700 bis 800 Euro. Direkte. Aber da kann man sich dann doch auch mal so ein 700 Watt rein, kann man sich leisten.
Kostet auch nichts mehr, zum Glück.
Sagen wir mal, das Witzige ist, dass die, wenn du mal ein Markennetzteil hast, das schon bei 550 Watt knapp 100 Euro kostet. 650 Watt sind dann oft nur so 5 bis 10 Euro mehr. Das ist ja das Witzige.
Ja, ich habe meinen Coolmaster Modular vor 9 Jahren gekauft, 600 Watt. Ist nichts
okay.
Mit. Also, und das, wie gesagt, ist auch im aktuellen Rechner drin. Ist leise, es funktioniert. Ich habe eigentlich schon vor 3 Jahren damit gerechnet, dass das mal stirbt, aber nö, will nichts, funktioniert.
Ja, ne. Also, gute Netzteile halten eigentlich auch ordentlich. Das einzige Problem ist, wenn du jetzt dann tatsächlich auch mal eine neue Grafikkarte holen solltest, die modernen Grafikkarten haben teilweise so schnelle Spannungswechsel, da liegt es dann nicht daran, dass es schlecht wäre, sondern dass die einfach die alten Netzteile nicht drauf ausgelegt sind. Ja. Nur als kleine Vorwarnung.
Eine Exkurs in Elektrotechnik, Thema Widerstände und Kondensatoren etc. pp., da kann man sich gut einlesen.
Nee, aber das habe ich halt schon oft bei Bekannten gesehen, die halt auch 650 Watt Markennetzteil kaufen, die neue Grafikkarte, geht nicht. Neues Netzteil gekauft, geht alles. Das ist, nein.
Ist viel früher, also so Pentium 3 Zeiten und ähnliches, da war das Thema Netzteile und Probleme mit der Hardware aber auch noch eklatanter als heute. Ja. Also früher war es wirklich so, früher hat man ja aber auch noch sein 500 Watt Nonem Netzteil drin gehabt, weil das war halt beim Gehäuse oder beim Fertig-PC dabei, war das ja alles viel häufiger und da war es dann so, ja, das und das spinnt und das ist komisch und ich kann mir das nicht erklären. Ah ja, kauft ihr ein neues Netzteil. Nächste No-Name 500 Watt Netzteil reingeballert, dann ging es wieder.
Aber das hat sich tatsächlich gut entwickelt, auch das Bewusstsein ein bisschen. Also gerade bei den Selbstbauern zumindest.
Also wenn es ein Sparnetzteil ist, sind wir hier normalerweise ja bei den Be Quiet Bronze-Dingern da.
Ja, die funktionieren in der Regel auch ordentlich.
Ja, es ist ja so, wenn es nicht das Billigste vom Billigen ist, ist das ja so ein bisschen der Standard.
Ja.
Dann übernehme ich mal gern, oder hast du noch was?
Nee, ich bin jetzt glücklich mit meinem Intel.
Dann gehe ich mal, ich gehe in die Richtung, das mich persönlich selber betrifft. Ich lese mal was vor. Rheinland-Pfalz Online hatte das. Bis zu 500.000 Vodafone-Kunden hatten am Montag und Dienstag Probleme mit ihrem Internetzugang. Jetzt gibt das Unternehmen Entwarnung. Nach einem Software-Update seien die Probleme behoben.
Och, das ist ja nett.
Ja, das ist super. Also ich selber bin bei Unity Media, was mittlerweile durch Vodafone aufgekauft ist, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Und speziell im Vodafone-Gebiet, oder besser gesagt im Unity-Media-Gebiet. Unity-Media-Gebiet ist NRW, Baden-Württemberg und Hessen. Das ist alles Unity-Media-Gebiet. Gab es Ausfälle. Das Problem an dieser Nachricht ist, sie ist, glaube ich, vom 28. Ich habe tatsächlich seit dem 27. jeden Tag Ausfälle. Teilweise bis zu einer halben Stunde. Ich bin wirklich nicht allein.
Wow, dann wollen wir mal hoffen.
Ja, dass
alles gut geht.
Ich hab schon aus Wut, weil es halt so häufig auftrat, mein WLAN-Repeater jetzt abgebaut und zurückgeschickt. Ich weiß nicht, ob es wirklich irgendwie lag. Ich hatte auch WLAN-Probleme teilweise, aber wenn man mal tagtäglich auf allesstörung.de geht, so eine Webseite, die ja immer wieder erfasst, wenn es Störungen gibt, für jeden, also wenn er mal kein Internet hat und nicht weiß, was er tun soll, Handy raus, alle Störungen dann den Provider bitte einfach mal eingeben. Wird es dann immer witzig mit Heatmap, live und so, ganz interessante Seite. Da ist dann auch wirklich jeden Tag eine Störung zu sehen. Heute zum Beispiel wurden über 5000 Störungen gemeldet am Vormittag. Also das ist...
Oh.
Naja. Also da habe ich gerade richtig Spaß mit, vor allem gerade in dieser Zeit. Generell ist es so, Kabelnetz, Unity Media, ehemals KBBW hier und jetzt Vodafone, kann man auch mal ausgiebig mal was zu sagen. An sich sehr, sehr stabil. Kann man eigentlich nichts sagen. Bin eigentlich recht zufrieden. Aber ja, das nervt halt gerade. Aber es ist halt, also News geht hervor, dass es angeblich im Backend ein Softwareproblem war irgendwo und dass sich halt das aufs ganze Netz ausgespielt hat, was tatsächlich nicht unrealistisch ist bei solchen Problemen, Netzproblemen. Das hatten wir schon häufiger gesehen, aber mittlerweile müssen sie es mal in den Griff bekommen. Hier wird, was halt in diesem Zusammenhang wieder ganz interessant ist, liest man ja dann immer gerne die Kommentare durch, jetzt da auf der Seite, auf Twitter, was auch immer. Kurzer Exkurs in die AGBs, also generell der Hinweis in der Regel, wenn man einen normalen Vertrag hat, sei es ein kleinerer Geschäftskunden oder ein Privatkundentarif, hat man in der Regel hinzunehmende Störzeiten bis zu 14 Tage im Jahr.
Also Störzeiten im Sinne von an 14 Tagen.
Insgesamt, also die Störzeit darf insgesamt 14 Tage dauern.
Das ist ja, also 14 mal 24 Stunden oder nur
14 Tage? Mal 14 mal 24 Stunden.
Das ist aber ordentlich.
Ja, also in der Regel, kennst du von den Verträgen, reden wir hier von einer 97%igen Erreichbarkeit, plus minus, hängt ein bisschen vom Provider ab, ist auch üblich. Das heißt, eine Hochverfügbarkeit reden wir hier bei 99,6%. Auch da kann es mal ein Tag sein. Aber Hochverfügbarkeitsleitungen, da gehen wir in Richtung Load Balance, da hast du verschiedene Leitungen, idealerweise von verschiedenen Anbietern und verschiedene Zugänge und so weiter, was im Konsumerbereich völlig Banane ist. Die aktuellen Netbetreiber, also wir schauen uns das DSL-Netz oder generell das Internet von vor 10, 15 Jahren an. Und das Netz heute ist halt deutlich entspannter. Wir haben alle Handys, Datenverbindung über Handy ist auch da. Kann man vielleicht dann auch mal entspannt sehen. Aber ich hoffe nur, dass Vodafone jetzt mal die ganzen Probleme in den Griff bekommt im Netz, weil gerade jetzt in der Corona-Krise so mittendrin machst du was für die Arbeit und zack, halbe Stunde kein Internet, ist halt wirklich nicht schön. Klar, kannst aufs Handy ausweichen, aber wenn man jetzt noch nicht mit 11, 12, 15 Gigabyte Datenvolumen gesegnet ist, ist das auch nicht so geil, gerade wenn du eine Videokonferenz teilnehmen musst.
Ja, und da wurde noch am Anfang Befürchtungen laut, dass das Streaming die Netze zusammenbrechen lässt. Nein, das machen die schon alleine.
Ja, das geht ganz schnell. Was ganz interessant ist halt, dass, wo wir streamen sind, dass die Anbieter ja ihre Streams runtergefahren haben auf HD-Niveau, was wahrscheinlich auch niemand gemerkt hat.
Also ich merke es.
Ja, bei deinen Monitoren.
Ja, ich sitze ja auch dir, also wissen, das ist, dürften etwa 1,5 Meter sein entfernt. Der mehr, also Netflix ist okay, die haben ein recht gutes System, guten Encoder anscheinend. Disney Plus habe ich ja mir auch letztens geholt. Da ist das Bild deutlich schlechter, als es man gewohnt wäre.
Okay, ja, das ist spannend, aber versuchen die Datenrate halt ein bisschen runterzukriegen, klar, gerade Video frisst ja am meisten und ja, also.
Nee, es ist ja auch vollkommen in Ordnung, also.
Ja, hier wäre vielleicht doch nochmal für die Zukunft interessant, mal alles aufzuklamüsern, was ist DSL, was ist Kabel, also wirklich der technische Unterschied, wie funktioniert das Ganze, was bedeutet Chat-Medium und so weiter, von daher, also. Mhm. Generell bin ich zufrieden, wie gesagt, mit dem Kabelanschluss Internet. Da mir die Telekom auch maximal nur 100 MB hier anbieten kann, so für 20 Euro mehr im Monat, glaube ich, oder 15 ungefähr, je nachdem, was ich dann haben will, deswegen bin ich zufrieden. Aber ich wollte mein Leid kurz beklagen. Wie gesagt, ich finde es halt schade, dass es immer wieder diese Ausfälle gibt und auch, also so richtig Information gibt es halt nicht, was ja häufiger von Netzanbietern ist, aber wäre halt schon mal auch vielleicht im Nachfeld sehr interessant, was da eigentlich passiert ist tatsächlich.
Ja, also was Transparenz bei solchen Sachen angeht, da können sie noch vorlegen. Da haben sie noch Nachholbedarf. Also ja. Weil du sagst, also bei mir, wir haben ja hier im Dorf, glaube ich, erst seit etwa 1,5 Jahren, es dürfte Herbst 2018 gewesen sein, überhaupt DSL. Nein, DSL hatten wir. DSL hatten wir, aber das war 3000er.
DSL Lite nannte man das in
der Telekom-Welt. Ja, genau. Anders war es hier anscheinend nicht möglich und jetzt hat auch in die Gemeinde war da sehr dahinter, da gab es ja diese Fördertöpfe und die Gemeinde hat es genutzt und seitdem haben wir jetzt auch zumindest 30.000er. Also ja. Das ist schon mal eine gute Steigerung.
Richtig.
Und wobei, nee, tue ich jetzt der Telekom Unrecht. Zuletzt hatten wir davor 6000er. Ist jetzt, ja, aber zieh da mal heutzutage ein Spiel. Ja. Wenn die da 100 Gigabyte groß sind, da hockst du eine halbe Woche dran, ohne dass du den PC ausmachst.
Ja, es wird ja nochmal interessant, wie weit jetzt immer mehr die Netze mit Mobilfunk verschmelzen. Ich meine, wir reden jetzt, das habe ich letztens gesehen, wieder Datentarife, um mir auch nochmal was zu bringen. 30, 40 Gigabyte Datentarife gibt's jetzt für 35 Euro mit Handy, also sind halt nicht mehr weit so komplett flat für jetzt, einen erschwinglichen Preis.
Jetzt nähern wir uns Schweizer Verhältnissen.
Ja, tatsächlich. Also es ist ja auch, hier sind wir wieder bei 5G.
Oh je.
Da werden wir auf jeden Fall mal was Spezielles zu machen, weil das ist halt an sich spannendes Thema, weil es halt auch verschiedene Ansatzpunkte für 5G gibt. 5G ist ja nicht gleich 5G. Was hat das mit den Masten zu tun? Welche Handys unterstützen das und so weiter? Welchen Frequenzbereich ist? Vielleicht da ein kleiner Exkurs schon mal was ganz Interessantes. Zum Beispiel die Telekom 3G hat die Hälfte aller 3G-Frequenzen jetzt entfernt tatsächlich und nutzt die wohl oder wird die wohl nutzen für die 5G-Frequenz, um einfach noch mehr Bandbreite zu haben.
Okay, da bin ich gespannt.
Ja. Vor allen Dingen sehr spannend für Leute mit alten Tarifen ohne LTE, die noch im UMTS 3G-Netz unterwegs sind gerade. Aber ja, da der Wechsel, werden wir mal schauen. Ja, dann bin ich jetzt mit dem Thema mal durch.
Ich hätte jetzt ich nehme jetzt das, weil ich das aus aktuellen Gründen auch ganz schön finde und ich habe tatsächlich, Moment, das ist jetzt wie komplett, da muss ich jetzt, habe ich doch vor allem, weil ich den unseren Call gesucht habe, aus Versehen wohl meinen Link weggeklickt haben, bin aber gleich wieder da.
Das kann ich ja rausschneiden.
Jetzt genau, also, ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es ist relativ aktuell. Genau am Freitag war das. Letzten Freitag, also letzte Woche Freitag, 1. Mai, hat Nvidia auf ihrem Blog was veröffentlicht. Und zwar deren Chief Scientist Bill Daly hat einen Open Source, Low Cost und wie er sagt, Easy to Assemble Beatmungsgerät zusammengebaut.
Okay.
Also einfach mal so, weil er sich gedacht hat, das wäre ja in der heutigen Zeit, falls es zu Engpässen käme, eine coole Sache, wenn es sowas gibt. Und ja, das kann man aus Teilen, die man so ganz normal kaufen kann, im Wert von $400, anscheinend ziemlich einfach zusammenschrauben. Gut, einfach im Sinne von, so wie er es jetzt designt hat, scheint es einfach zu sein. Er sagt selber, er kann das Ding in 5 Minuten zusammenklöppeln. Und ja, der hat da einfach, ja, wie steht's hier? Der war irgendwie anscheinend beim Rafting oder so und hat dann sich gedacht, so, Moment, das war doch eine coole Idee. Hat dann einfach so ein paar Sachen, die da waren, genommen, so einen kleinen Stripped-Down-Computer, wo er dann ein paar tausend Zeilen Code reingehackt hat, hat dann, nachdem sein Prototyp fertig war, das auch mit so einem Ballon getestet, hat dann funktioniert, dann hat er medizinisches Fachpersonal zur Rate gezogen, die haben dann auch im Krankenhaus gleich mal das an so einem Lungensimulator getestet und das normale und 2 Stufen von Covid-19-Erkrankung simuliert damit. Hat wunderbar funktioniert. Also und das finde ich jetzt schon mal cool. Also das hat er jetzt nicht irgendwie gemacht, weil er bei Nvidia ist oder sowas, sondern das war halt privat von dem und Nvidia hat das halt dann jetzt auf ihrem Blog gepostet und das finde ich, also einfach nur die Idee, also erstens, dass er das kann, Respekt, gut, ich meine, der ist nicht umsonst der Chefentwickler oder Chef, nicht Entwickler, ja doch Entwickler, oder Chief Scientist, ja, Scientist ist ein bisschen mehr als ein Entwickler, der ist quasi, der forscht an dem Ganzen noch direkt und ja, also und vor allem Open Source, also der stellt die Pläne und das Ganze zur Verfügung, dass das jeder bzw. jede Firma möglichst schnell zusammenbauen kann dann. Und das ist momentan, glaube ich, im Prüfverfahren von der, ich glaube, FDA heißt das, glaube ich, in Amerika.
Ja.
Genau, und es ist gerade im Prüfverfahren zur Zulassung. Ja. Und ich finde sowas cool, einfach jetzt gerade in diesen Zeiten. Und naja, das USA ist ja gesegnet mit einem intelligenten, also der Präsident hat ja das größte Gehirn überhaupt. Und nach eigener Aussage.
Ja.
Und da kann es vielleicht wirklich nützlich sein, mal.
Ja. Das Interessante daran ist es ja auch, dass das ja auch geprüft wird. Es gibt ja relativ viele Anleitungen, was zu bauen, aber das ist jetzt wirklich.
Ja, das ist, geht wirklich offiziell, dass es quasi auch wirklich für den medizinischen Gebrauch zugelassen ist.
Ja.
Genau, Food and Drug Administration. Ja.
Das Interessante ist ja, es gibt ja auch andere Firmen, was gemacht haben. Tesla haben wir ja zum Beispiel da, die ganz bewusst es versucht haben, aus den Autoteilen so ein Ding zu bauen, was halt einfach nur ein PR-Stunt war am Ende des Tages, wie ich finde.
Ja, absolut.
Na gut, Elon Musk könnte man jetzt ganz andere Dinge sagen.
Ja, hast du den mal zuletzt, ja genau, wollte ich gerade sagen, ach Gott, oh Gott. Das Geile ist ja, also den muss ich jetzt anbringen, also der in seinem komischen Tweet-Rant-Anfall, den er da hatte, hat er auch gemeint, er ist der Meinung, dass die Aktien zu hoch bewertet sind und hat damit erst, und dann sind die natürlich sofort gefallen.
Also vielleicht für
14 Milliarden quasi an Wert vernichtet.
Ach, die hat er ja gleich wieder drin.
Ja, natürlich, aber trotzdem.
Ich glaube, er darf doch gar nichts mehr über seine Aktien sagen. Ich dachte, da gab es da irgendwas schon mal.
Irgendwas war da mal, war er da nicht besoffen und bekifft und hat dann irgendwelche Sachen gemacht?
Ich glaube, er ist es wieder. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, er hat sich mehr oder weniger auf die Seiten der Trump-Anhänger gestellt, von wegen, dass Amerika, also
Free America.
Genau. Ja. Um den es im Endeffekt nur darum geht, wieder alles zu öffnen und dass der Covid-19-Virus gar nicht so schlimm ist und die ganze Erkrankung nicht so schlimm ist und Amerika leben darf, Land of the Free, bla 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 und ein Haufen andere Geschreibsel, wo du dir einfach denkst, der ist drauf, der muss da was genommen haben, der hat ja,
ja.
Der hat vorher nie so geschrieben.
Ja, er hat da teilweise auch durchaus intelligente Sachen geschrieben oder witzige Sachen normalerweise. Also, aber das war einfach nur so, wow. Ich meine, ich spekuliere jetzt nicht, aber ganz absurd. Ich meine, er ist ein seltsamer Typ. Er ist ein Visionär, da möchte ich nichts dagegen sagen, aber vielleicht muss man so teilweise irre sein, um Visionär zu sein. Ich weiß es nicht.
Ja, bei ihm ist es ja häufiger so, solche Sachen, gut oder schlecht, die Spitzen gehen ja in zwei Richtungen. Thema Unterseeboot und Philippinen.
Oh ja, genau. Ja, das braucht man nicht wieder auf.
Nee, was er da gesagt hat, muss man nicht wiederholen. Es ging nur darum, dass er halt einen der Höhlen, einer, der es geleitet hat, um die Kinder, die in einer Höhle gefangen war, rauszuholen, halt hart beleidigt hat.
Mhm. Und, ja, also genau, das war ja, ich glaube, ein ehemaliger ein britischer Spezialtauch, also Soldat, die das da koordiniert haben.
SAS war es, glaube ich, ja.
Ja, SAS, ja. Ich glaube ja auch. Und ja, das war unter der Gürtellinie, würde ich mal sagen, ist untertrieben.
Ja, definitiv. Und ja, bei den Sachen, die ihr jetzt habt, freue ich mich aber auch erstmal auf die Auflösung, weil in der Regel Nachfeld gibt es dann immer irgendwas, warum, weshalb, weswegen. Also ist auf jeden Fall sehr obskur. Aber eben zurück zum Thema, halt cooles Ding, dass er das Ding konstruiert hat. Natürlich, medizinische Geräte kosten immer mehr, hat aber auch mit der Entwicklung zu tun. Die Dinger müssen ja erstmal muss ja das Grundprinzip laufen. Es muss auch hier zertifiziert werden. Bis man das überhaupt bis zur Zertifizierung kriegt, wird 1000 Milliardenfach geprüft. Das kostet halt wirklich, wirklich viel Geld. Also hier muss man auch wieder unterscheiden zwischen Entwicklung und Funktion. Ob das dann alles so teuer sein muss, wie es ist. Es steht natürlich wieder auf dem anderen Blatt.
Also vielleicht ist es eben, dass ich das nur einwerfe. Hier steht, also das ist the paperwork needed for emergency use authorization.
Ja.
Also wahrscheinlich einfach nur eben nicht diese volle, wie du ja sagst, die volle Prüfung, sondern nur für eben für diesen Notfall. Das ist so eine Art Spezial kurz oder eben nicht so dieses teure Verfahren ist, sondern dass es so als Möglichkeit in der Hinterhand eben ein bisschen günstiger bzw. weniger aufwendig ist.
Ja, dass man es dann schnell in Massen produzieren kann, wenn man es braucht. Ja. Ja.
Theoretisch, also wenn man da so manche Teile vielleicht anschaut und sich das mit den 400 Dollar anschaut, eventuell ginge es dann mit 3D-gedruckten Einzelteilen bei manchen Sachen vielleicht sogar günstiger. Das weiß man, also das kann ich jetzt nicht sagen, aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, um das nochmal runterzufahren. Aber naja, auf jeden Fall eine richtig schöne Sache, finde ich.
Ja, wobei hier wahrscheinlich auch nochmal interessant ist, hier ist ja mehr drin, außer Einatmen, Ausatmen. Gibt ja auch verschiedene, wie stark darf das sein, wird die Lunge dadurch mehr belastet und so weiter. Gibt es ja verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wenn man so eine Kiste mal anguckt. Ich werde da mal einen Kumpel fragen, wenn man mal wieder sich sehen darf, wie das so ist. Der arbeitet im Krankenhaus in Freiburg. Ja, da wird es auch nochmal spannend. Ja. Und ja. Tja, dann übernehme ich das Ganze doch nochmal.
Ja, genau. Kommen wir mal, das war's bei mir.
Kommen wir mal zum locker leichten Thema. Ein Stück weit, aber super, super spannend. Ab in die Konsolenwelt. Ein Artikel aus dem Golem-Magazin. Also golem.de. Die Nintendo Wii ist jetzt tatsächlich gecrackt. Mehr Sicherheitslücken geht nicht im Grunde. Hacker haben unter anderem den Quellcode des Betriebssystems der Nintendo Wii veröffentlicht.
Nicht schlecht.
Ja. Tatsächlich ist es so, dass es gar nicht, wie es normalerweise ist, normalerweise Reverse Engineering etc. pp. Das heißt, Leute erschließen sich das Ganze, lesen es aus und so weiter, wie das Ding funktioniert. Hier geht es um einen direkten Hack bei der Firma Braido, die mit Nintendo unter anderem an der Software für die Wii gearbeitet haben. Die wurden gehackt, da wurden diese Daten dann gezogen. Und ja, was halt nochmal interessant ist, parallel dazu gab es Ende April einen unautorisierten Zugriff auf über 160.000 Konten bei Nintendo.
Ja, das habe ich auch mitbekommen.
Ja, mehr oder weniger offen hat Nintendo das ja auch kommuniziert. Ja, es hat die Frage auch, wie weit das damit auch im Zusammenhang steht, was auch der ganze Hintergrund ist. Ja, aber darum soll es jetzt gar nicht mal gehen. Wie viel interessanter ist halt, dass jetzt halt im Endeffekt komplett quellenoffen wie da ist. Das heißt, hier könnte man theoretisch Ports und Spiele entwickeln, zum Beispiel, und die, ja, da du weißt, wie die Wii funktioniert, auch selbst zertifizieren. Also, es wird halt niemand rausgehen und jetzt auf einmal Spiele für die Wii verkaufen, ohne Lizenz von Nintendo zu haben. Das nicht, aber halt weiter in Richtung, ja, Wii ist eh schon eine Retro-Konsole in Anführungszeichen. Das heißt, es gibt sehr gute Hacks dafür, um eben veraltete Sachen zu spielen. Ja, im Endeffekt.
Ja, ich würde jetzt tatsächlich die Wii auch hardware-technisch durchaus in den Retro-Bereich packen.
Ja, die Wii selber an sich schon. Aber ja, was wohl ganz interessant ist, was man sich aus den Kommentaren erschließen kann, was ich auch woanders nochmal gesehen habe, ist halt, es gibt ja den Dolphin-Emulator. Ist ein Emulator, der vor allem die Wii emuliert. Ich glaube, der kann auch GameCube, weil die GameCube
hat. GameCube hat er angefangen, ja.
Genau, ist ja auf der gleichen Hardware-Basis mehr oder weniger. Da gibt es einen interessanten Podcast bei The Pod. Weiß jetzt nicht mehr welchen genau, aber
das weiß ich auch nicht mehr.
Da ging es um die Hardware-Architektur der Wii. Ganz spannendes Thema. Und ja, es gibt zum Beispiel Probleme mit dem Bluetooth-Treiber bei Dolphin und hoffentlich wird das dann halt durch diese Daten dann nochmal behoben, dass der Dolphin-Treiber wirklich 1:1 ist. Also was kann der Dolphin-Emulator? Der ist halt nicht ein reiner Wii-Emulator und emuliert das Ganze nur, sondern wirklich, da geht es hoch, da kann man dann wirklich 4K Wii-Spiele spielen. Das wird halt ist hochpoliert. Es gibt Textur-Packages, soweit ich das weiß, teilweise für die Spiele, in denen die Textur nochmal hochgerechnet wurden. Also sehr, sehr, sehr viel möglich. Auch nochmal eine eigene Welt für sich, die Dolphin-Bereich. Kann man sich auch gerne mal reinlesen, angucken. Aber ja, dafür ist es halt nochmal spannend. Schade, wie es passiert ist halt.
Ja, das ist wirklich, naja, aber. Das
muss ja nicht sein, aber ja. Dann so wirklich ein quellenoffenes Gerät haben, geil.
Ja, das ist auf jeden Fall echt cool, weil damit, gerade mit der Bewegungssteuerung, wenn dann Entwickler, also so Hobbyentwickler sozusagen, da wirklich direkten Zugriff haben, können bestimmt noch nette Sachen daraus entstehen.
Wie ist ja auch an sich eine relativ günstige Konsole im Kauf. Es sind ja auch viele verkauft worden, ich glaube über 100 Millionen Konsolen. Das heißt, theoretisch kriegst du ja wirklich an eBay Kleinanzeigen, was weiß ich wo, wirklich noch für ein Apfel und ein Ei das Ding im Vergleich jetzt.
Selbst bei, ja, ich sag's jetzt einfach mal, GameStop, die Gebrauchten kosten fast nichts mehr.
Ja.
Also selbst da, und da hast du dann sogar noch ein halbes Jahr Garantie, muss man also, oder ein Jahr sogar. Ja. Wurscht, aber also, ich meine, die Dinger findest du wirklich überall.
Ist vielleicht auch eine nette Geschenkidee für so manche Leute. Also man kann das ja, es gibt für, was hat man Adapter gekostet, kriegst bei eBay für 4-5 Euro einen HDMI-Adapter. Also generell nativ hat die wie kein HDMI-Anschluss. Aber es gibt halt so einen Adapter, den man einfach hinten anschließen kann, der das in ein HDMI-Signal umwandelt, dass man per HDMI-Kabel direkt in den Fernseher gehen kann, was heutzutage natürlich einfacher ist als über Komposit oder was auch immer.
Oder der gute alte SCART-Anschluss.
Oder der gute alte SCART-Anschluss. Ja, also kann es wirklich nur empfehlen, falls man für kleines Geld, ich meine, wie Sports macht heute noch Spaß, wie Golf da drin oder Bowling, das kann man heute noch spielen. Ist wirklich vielleicht auch immer noch ein bisschen underrated, die Konsole, weil tatsächlich die Wii, ich sag mal, Popkultur garantiert mehr Einfluss hatte auf die Welt als beispielsweise ein Super Nintendo.
Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also ich meine, ich hatte nie eine Wii. Ich habe dann eine Wii U gehabt, die ja dann, die kann ja die Wii-Spiele alle abspielen und ist auch kompatibel zu den Bewegungssteuerungen, also zu den Nunchucks und Fernbedienungen und so. Und ja, ich habe da auch so ein bisschen was nachgeholt. Es sind schon schöne Sachen da, aber tatsächlich, ich war wahrscheinlich im falschen Alter für die Wii. Muss ich mal sagen.
Ja.
Das ist so ähnlich bei mir wie Pokémon, als das rauskam. Da war ich genau zu, ein bisschen zu alt. Da war ich so 15, 16, als ich das erste Mal das in der Hand oder gesehen habe. Da habe ich gesagt, ach, schaut ja nett aus, war mir aber da zu simplifiziert. Weil da habe ich halt dann schon Baldur's Gate und so Sachen gespielt oder was weiß ich. Und da war ich halt mehr so in diesem PC-Rollenspielmäßigen. Und mein Gott, also ich habe nicht gesagt, was für ein Scheiß, sondern ich habe gesagt, ja, okay. Mein Bruder war halt 5 Jahre jünger als ich. Der ist da voll reingekommen. Für den war das genauso die richtige Zeit. Also das ist halt auch ein bisschen so Altersfrage oft.
Ja, ich bin ja 3 Jahre jünger als du.
Na, da schaut es dann schon ein bisschen eher.
Ich war dann so gerade in diesem Bereich so, oh, es gibt Emulatoren, oh, ich kann Super Nintendo auf meinem PC spielen.
Oh ja.
So in diese Richtung. Und hab es dann immer mal wieder per Emulator gespielt. Ich habe, oh Gott, war es noch ein Sony Ericsson? Ich glaube, ich habe es fast durchgespielt per Emulator auf dem Handy damals. Also deutlich später dann natürlich. Habe erst Jahre später dann mitbekommen, wie alle Bisasam doof finden, was ich bis heute nicht verstehen kann.
Mein persönliches Spiel. Ich habe dazu keine Meinung eigentlich. Ich finde, also ich habe es ja bloß ab und zu am Nachmittag dann mit meinem Bruder auf RTL 2 die Serie mal so nebenbei mitbekommen. Ja. Ich hatte nichts gegen das Vieh. Ich fand sogar eigentlich ganz cool. Dieses Riesen, also quasi, wie kann man das vergleichen als Vieh? Ist es so ein bisschen schildkrötenartig?
Ja, so ein
bisschen. Kann man das so sagen?
Ja.
Also ich fand das Ding eigentlich Also ich fand das voll okay.
Ich mochte das immer. Vielleicht da ein Tipp für alle, die auch selber Pokémon noch nie erlebt haben. Bei den Leuten von Hook, die haben Channel Time to 3. Time 2, 3 geschrieben bei YouTube. Da gibt es einen Run von Mats. Tom, die Mats hatte noch nie Pokémon gespielt und holt dann quasi das erste Pokémon nach. Und später, glaube ich, Gold? Nee, was war das? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall dann zwei Spiele später dann auch nochmal nach. Also wirklich sehr zu empfehlen. Wenn man selber das Spiel nie so intensiv gespielt hat, ich selber auch ja auch nicht, ich habe es auf dem Handy ein bisschen umgezockt, aber mein Gott, macht wahnsinnig viel Spaß, dazu zu schauen. Da ganz, ganz warme Empfehlung daraus. Genau. Aber ja, das war, wie gesagt, zur News. Ich bin mal gespannt, ob und was daraus nochmal passiert, ob es überhaupt irgendwelche großen Auswirkungen hat. Also die Wii ist ja eh komplett gehackt. Das heißt, da gibt es ein sogenanntes Bombing-System. Das heißt, man macht etwas auf die SD-Karte, dann muss man Nachrichten auswählen, die eine Bombe ist, dann dadurch wird das ganze System gehackt und dann werden halt zusätzliche Channels quasi auf der Wii installiert. Ganz spannendes Thema, war eine lange Zeit nur über ein Spiel möglich. Das konnte man dann später dann aber einfach selber über eine SD-Karte lösen. Ganz spannend.
Stimmt, da habe ich mal gelesen, dass teilweise dieses eine Spiel dann gebraucht extrem teuer geworden ist.
Ja, ja, das war beim 3DS ja auch. Da gab es ja auch ein Spiel, was dann dazu geführt hat, dass man eine 3DS bis zu einer gewissen Version hacken konnte. Mhm. Und ja, bei der Wii ist es halt so wirklich lang gewesen. Also Stichwort Gullicom.
Oh Gott.
Als alten Zeiten. Da war es dann wirklich so, da gab es dann wirklich Foren, wo dann die Leute geschrieben haben, die dann diesen Crack hatten. Und damit konntest du quasi eine SD-Karte erstellen, die eine saubere Wii dann auch cracken konnte. Das heißt, du brauchtest dann später auch nicht mehr das Spiel. Das wird dann, gab es dann ganze Tabellen, wer wo wohnt und wo man so eine Wii mitbringen kann, dass das gemacht wird. Und eine ganz eigene Subkultur für sich, sehr, sehr spannend. Mhm. Das war bei der PSP ja eine Zeit lang auch ähnlich.
Ja, und die Vita ist, glaube ich, auch da recht beliebt geworden irgendwann.
Ja, ja, definitiv.
Es gibt sogar eine, ich glaube, die erste Version der Switch scheint da auch irgendwas zu haben. Also ich habe mich da jetzt nicht weiter damit beschäftigt.
Genau.
Das einzige Mal, wo ich so eine Art, so eine Entwicklung von so einem Hack mitverfolgt habe, das war bei der PS3. Hm. Da habe ich das quasi von Anfang an mitbekommen, wie die Entwicklung entstanden ist. Und das war tatsächlich sehr spannend.
Ja, das ist generell spannend, wie die ins System kommen, so im Nachhinein sowieso. Eben, also klar, bei den Handhelds war es immer spannend. Am Ende des Tages läuft es halt darauf hinaus, alle Spiele auf dem Ding spielen zu können. Klar,
ja,
also Emulation wird auch immer wichtiger. Also es war vor ein paar, sagen wir mal, vor 5 Jahren, 10 Jahren nicht so entscheidend. PSP, okay, konnte schon das eine oder andere abspielen. Das war schon ganz cool. Das war nie das Riesenthema. Heutzutage ist tatsächlich, glaube ich, das Retro-Gaming, dass die Sachen darauf laufen, teilweise interessanter als dann die Raubkopien an sich.
Dazu gibt's jetzt den CT-Uplink, kennst du?
Ja.
Der ist ja auch so der Podcast bzw. Video. Da haben sie jetzt auch, glaube letzte Woche oder vergangenen Samstag, glaube ich, eine Retro-Spezialausgabe gehabt. Die habe ich noch nicht ganz angehört. Aber da haben sie, da ging es darum, wie sie die PlayStation Mini als quasi Abspielgerät für, als Retro-Abspielgerät Emulator nutzen.
Und um einen Kreis zu schließen mit dem letzten Podcast, weißt du, wie das Ding heißt? Das habe ich schon gesehen zumindest.
Welches Ding?
Der Emulator sozusagen, oder die Software, die du installierst auf der PlayStation Mini.
Nein.
Das Ding nennt sich Bleem.
Ach so, das? Ja, ja, den kenne ich.
Ja, yeah, und den gab es ja ursprünglich bei Bleem ja eine Bezahlsoftware für PC und Dreamcast.
Ja.
Genau, deswegen haben sie es da benannt. Also ich glaube nicht, dass viele Leute das wissen. Ich finde es sehr amüsant, dass es benannt wurde.
Das Witzige ist ja, dass Sony auf der PlayStation Mini auch bloß einen normalen Emulator, den sie irgendwo quasi übernommen haben, draufgepackt haben, uns aber geschafft haben, dass die Spiele dort schlechter laufen als beim so wie der andere.
Wo sie den Emulator her haben.
Ja. Ja, das genau, also das ist furchtbar.
Ja, beim SNES Mini gibt's auch einige Spiele, die teilweise dann auf dem Emulator etwas besser laufen, aber in der Sache laufen sie gut.
Also, ja, also SNES Mini hier. Ich habe da mir Tests dazu angesehen. Ich habe es glaube ich schon mal erwähnt. Ich habe dieses Ding gekauft, ausgepackt, für schön befunden und ins Regal gestellt.
Ja, ich hoffe ja, dass wenn meine Kleine groß genug ist, dann kann man da bestimmt schön viele Spiele, also Stichwort Aladdin auf dem Super Nintendo und sowas dann. Sowas kann man dann, ja, das kann man super mit dem Kind dann auch spielen und deswegen, also ich glaube, dafür ist das Ding einfach perfekt und ich liebe den Super Nintendo.
Ja, es ist ein großartiges Teil gewesen. Oder ist es immer noch?
Ist immer noch. Ich hab's auch original da mit einigen Spielen. Kann es nicht zu laut sagen, aber halt ein paar Replikate bei AliExpress zum Beispiel besorgt. Einfach weil dann, was ich mir noch besorgen wollte, Secret of Mana 2 als Replikat. Also gibt es ja nicht als Original tatsächlich.
Nee. Also kann man jetzt diskutieren?
Second Dead zu 3, ja. Aber jetzt wirklich mit Übersetzung ins Deutsche oder Englische.
Nee, da gab's nur eine Fanübersetzung ins Englische, ja.
Ja, in dem Deutschen auch. Ich war damals dabei
sogar. Okay, dann später. Oh, okay.
Da gehen Grüße raus an die Retro-Gemeinde, Q-Marine und Co. Ich war da auf jeden Fall dabei. Also ich habe es mitverfolgen können, live im Forum, in der Retro-Zone hieß die damals. Das Forum gibt's leider nicht mehr.
Und der Name sagt mal was, Retro-Zone.
Ja, das war ein spannender Ort. Und ja, die G-Trans hieß dann die Gemeinschaft, die das dann übersetzt hat. Und dann ist auf dem Emulator gespielt und das halt direkt auf dem Super Nintendo abspielen zu können, ist halt schon geil. Das werde ich mir nochmal besorgen.
Ja, dazu, das wurde jetzt neu aufgelegt als Trials of Mana. Mhm. Aber ich befürchte,
spielst du auf das geniale Secret of Mana Remake an?
Das Trials of Mana soll deutlich, deutlich besser sein. Dieses Remake von Secret of Mana
kam so vor 2 Jahren, glaube ich, raus.
Ja.
Das
ist absolut, also auf dem Handy hätte ich gesagt, okay, das ist so die typische Handy Japano-RPG-Grafik. Ja. Aber am PC oder auf der PlayStation 4 ist es einfach nur lächerlich gewesen. Aber leider, eins hat es mir verdeutlicht, weil die haben spielerisch eigentlich null geändert. Es ist nahezu 1:1. Es ist nicht ganz so gut gealtert. Also Secret of Mana, das ist normale Secret of Mana, das erste.
Ja.
Also Second Densetsu 2, weil Mystic Quest, was ist Mystic Quest am Game Boy? War ja als eigentliches
Second Densetsu. Ja. Ja, genau. Auch Final Fantasy irgendwas.
Legends? Adventures, glaube ich, war es.
Ja.
Ich glaube, Final Fantasy Adventures in USA. Also das ist ja sowieso ein Namenswirrwarr. Mhm. Aber auf jeden Fall, das Secret of Mana ist nicht ganz optimal gealtert. Also das mit diesen Waffen aufleveln und dann 10-mal, also 9-mal maximal aufladen und dann blockt der Gegner ein. ja, aber
Ich werde es mal wieder spielen, aber das ist ja halt so ein Action-RPG-System im Endeffekt. Ja. Ich mochte es damals immer. Keine Ahnung, wie es heute ist. Ich muss noch mal reinspielen.
Ich habe das mehrfach mit meinem Bruder zusammen durchgespielt. Das war halt das Tolle, dass man es bis zu 3 Spieler gleichzeitig spielen konnte.
Ja.
Das war halt wirklich schön. Weil sonst, wir haben halt auch immer viel Zelda gespielt, aber da konnte halt immer nur einer spielen.
Ja.
Und da konntest du immer zusammen, also ist natürlich jetzt nicht direkt vergleichbar, die Spiele, aber da konnte man zusammen wirklich spielen. Und das war schön.
Besser als bei Super Mario World, wo man nur nacheinander spielen konnte.
Ist ja immer noch besser als gar nicht, aber ja.
Ja. Mario Kart und so. Ach Gott. Ja, dann
ja.
Reißen wir, glaube ich, gerade wieder die Stunde.
Dann passt's ja.
Gerade jetzt ungefähr. Ja. Dann würden wir uns, glaube ich, jetzt mal verabschieden. War schon wieder spät geworden.
Oh ja.
Dann wünsche ich wie immer schönen Morgen, schönen Mittag oder schönen Abend, wenn immer uns hört. Schaut bei uns auf der Webseite vorbei, technikquatsch.de, die sich immer wieder verändert. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen, auf jeden Fall kommt noch ein Special woanders. Wir werden vielleicht selber noch ein bisschen was aufnehmen, da schauen wir gerade noch so ein bisschen. Ja, falls ihr was hört, kommt gerne bei uns auf der Webseite vorbei, hinterlasst einen Kommentar, hinterlasst, wie es alle anderen auch sagen, gern 5 Sterne bei iTunes und wo auch immer ihr seid.
Sind wir schon so weit?
So weit sind wir schon. Einfach, dass mehr Leute uns sehen. Das ist natürlich auch schön, wenn mehr Leute die Möglichkeit haben. Wenn ihr Ideenvorschläge habt, wenn ihr sagt, dieser technische Bereich, ganz egal, Mikrowellen, Waschmaschinen, PCs, Handys, das wird euch interessieren, auch gerne in den Kommentaren lassen. Einfach bei technikquatsch.de einfach mal kurz reinschreiben, was euch vielleicht interessieren könnte. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Aber wir sind für alles offen, glaube ich.
Und von mir auch. Alles Gute, beziehungsweise bis bald. Bleibt gesund. Ciao.
Ciao.